Und Dank sei unserem Gott, dass auch wir in dieser Zeit wissen, dass wir nicht an einer Sache stehen, die von Menschenhänden hergerichtet ist, sondern wir wissen, die Sache, an der wir stehen, ist die Sache unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Nicht, was Menschen aufrichten, wird auch einen Bestand haben, sondern das, was unser Gott aufrichtet, das wird bleibenden Bestand haben. Und wir haben ja gesungen, die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Alle anderen Sachen werden untergehen, aber nicht die Sache Gottes. Und darum sind wir so froh und so dankbar, dass wir hier mit den Liederdichtern übereinstimmen dürfen und dass wir wissen, die Sache ist unseres Gottes und was er sich vornimmt, das führt er aus. Und er hat es immer so gemacht, er hat es bis in unsere Tage. Niemand war imstande, ihm jemals zu hindern an das, was er sich vorgenommen hatte. Und ich glaube, es wird auch so bleiben bis in alle Ewigkeiten. Niemand wird das Werk Gottes verhindern können. Niemand wird es zu Schanden machen können. Was Gott aufrichtet, das bleibt bestehen. Und darum sind wir sehr froh und sehr dankbar. Mir persönlich war der Mittwoch sehr groß und wertvoll. Und ich denke noch daran zurück. Und mir kam hier noch ein Wort in dem Psalm 109. Vielleicht lesen wir die ersten Verse. Hier spricht ja David, der große Gottesmann. Du Gott, dem mein Lobpreis gilt, bleibe nicht stumm. Denn Frevelmund und Lügenmaul haben sich gegen mich aufgetan, mit trügerischer Zunge zu mir geredet. Mit Worten des Hasses haben sie mich umschwirrt und ohne Ursach mich angegriffen. Für meine Liebe befeinden sie mich, während ich doch stets für sie bete. Ja, sie haben mir Böses für Gutes vergolten und Hass für meine Liebe erwiesen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist bald wie eine Weissagung, die David vielleicht schon auf unseren Herrn hin ausgesprochen hat. Denn die gleichen Worte und die gleichen Begebenheiten beziehen sich auf unseren Herrn Jesus Christus. Aber ich denke, auch dem David ist es nicht anders ergangen in seinem Leben. Und er sagt, du Gott, dem mein Lobpreis gilt, bleibe nicht stumm. Mir wurde sehr groß, liebe Brüder und Schwestern, dass er sein Anliegen und alle seine Not nicht zu Menschen getragen hat, sondern er wandte sich zu dem lebendigen Gott. Das ist mir sehr groß. Und wenn er hier diese Worte ausspricht, zu wem kommt er? Zu Menschen? Nein, er kommt zu dem lebendigen Gott. Denn er sagt, du Gott, dem mein Lobpreis gilt, bleibe nicht stumm. Gewiss hat er auf eine Antwort von Gott gewartet. Gewiss war ihm vielleicht Angst und Bange um seinen Herzen. Und dann bringt er zum Ausdruck, was ihm begegnet ist. Er sagt, den Frevelmund und Lügenmaul haben sich gegen mich aufgetan. Und mit trügerischer Zunge zu mir geredet. Ein Mann, der von Gott geliebt war, von Gott erwählt war, bestimmt als König und auch als Prophet, Er muss diese Worte zum Ausdruck bringen. Und mir wurde in dem Zusammenhang ein Wort noch groß, das wir im Jakobus finden und dann das eine auch im 2. Timotheus. Bruder Frank hat schon bereits gelesen aus dem 2. Timotheus 3, aber mir wurde sehr groß, was Paulus hier sagt, im 2. Timotheus 3 von Vers 10. Du aber hast dir zur Richtschnur genommen meine Lehre und meine Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld, meine Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonien und Lystra widerfahren sind. Derartige Verfolgungen habe ich zu bestehen gehabt. Und aus allem hat der Herr mich errettet. Brüder und Schwestern, merken wir auch hier im Neuen Testament, dass Paulus, der große Gottesmann, von Gott erwählt, nicht einen leichten Lebensweg gehen musste, sondern einen schweren, durch mancherlei hindurch, meine Verfolgungen, sagt er, meine Leiden. Ja, alles das ist ihm begegnet. David, haben wir gehört, ihm erging es nicht anders. Und wir könnten, glaube ich, noch mehrere Schriftstellen heranziehen. Aber er sagt noch einen Vers, und der ist sehr wichtig, der 12. Vers. Und so werden auch alle, die in Christus Jesus ein gottseliges Leben zu führen gewillt sind, Verfolgungen zu erleiden haben. Stimmt das? Das Wort Gottes ist so wunderbar. Es liegt nicht, es trügt nicht. Aber wisst ihr, wir möchten nicht zu denen gehören, die unseren Mund öffnen und einen Gottesmann so herabwürdigen und das Wort Gottes herabwürdigen, wie es in den Tagen des Davids war und wie es in den Tagen unseres Herrn war und wie es in den Tagen Paulus war, sondern Petrus oder Jakobus vielmehr, er schreibt ja in seinem Brief im 3. Kapitel, redet von 11. Vers, Jakobus 3 von Vers 11, redet nicht feindselig gegeneinander. Liebe Brüder, wer feindselig gegen seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, der redet feindselig gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Nur einer ist Gesetzgeber und Richter. Er, der die Macht hat, zu erretten und zu verderben. Wer aber bist du, dass du dich zum Richter über den Nächsten machst? Das sind sehr kostbare Worte. Ich glaube, wir könnten noch mehrere Worte heranziehen aus der Schrift, die vielleicht so ganz und voll damit einstimmen. Aber mögen diese Worte in uns so Fuß fassen, dass wir zu denen zählen, die mit Gott wandeln. Dass wir zu denen zählen, die, wie wir es am Mittwoch hörten, Abstand von allen nehmen und unsere Blicke in allen Lagen auf den einen richten können. Und das ist auf den lebendigen Gott. Hier ist so wunderbar, mir wurde das so groß. Auch was Paulus sagte, aus allem hat der Herr mich errettet. Durch alles hat der Herr ihm hindurchgeführt. Und mir wurde so groß, David, du Gott, dem mein Lobpreis gilt, bleibe nicht stumm. Die Männer Gottes, sie haben sich an dem gehalten, der sie durch alles hindurchbrachte, wenn's auch manchmal schwer ward. Aber sie haben auf Gott geschaut und sind nicht zu Schanden geworden. Und vielleicht lese ich noch zwei Verse aus Psalm 109, die letzten beiden. Da ruft dieser Gottesmann aus, vom Vers 30, laut soll mein Mund dem Herrn Dank sagen, und inmitten vieler will ich ihn preisen, denn er steht dem Armen zu Rechten, um ihn zu retten vor denen, die ihn schuldig sprechen. Das ist etwas Wunderbares. Das war der Glaube, das war das Vertrauen zu seinem Gott. Laut soll mein Mund dem Herrn Dank sagen. Inmitten vieler will ich ihn preisen. Ist das nicht auch in unseren Herzen? Sollte das nicht in uns so leben? Sollten wir nicht unseren Gott preisen? Sollten wir ihn nicht danken? In der Gemeinde und überall, wo wir uns hinbegeben? Denn er steht den Armen zu Rechten. Das konnte dieser Gottesmann ausrufen. Er wusste, wenn alles wankt und bricht, wenn man von allem verlassen wird, aber einer steht zu Rechten, und das ist der lebendige Gott. Glauben wir das von ganzem Herzen? Er steht auch dir und mir zu Rechten. Er steht uns zur Seite, wenn wir durch manches hindurch müssen und auch wenn wir schuldig gesprochen werden. Aber er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat sie gesühnt am Kreuz auf Golgatha. Und dafür sind wir so froh und so dankbar auch heute Abend. Lasst uns aufstehen und ein gemeinsames Gebet sprechen. Treuer Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diese Gnadenstunde heute Abend. Wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir es aufschlagen und dass wir es nicht nur lesen und dass wir nicht nur Worte machen, sondern, Herr, hilf uns allen, dass wir dein Wort beherzigen, dass wir es glauben, dass wir uns ausrichten lassen, dass wir wissen, zu wem wir gehen können, auch besonders in diesen Tagen. Herr, wir sehen ein David, er hat seine Stimme zu dir erhoben und hat deinen Namen, die Ehre und den Lobpreis dargebracht. Und ein Paulus konnte sagen, aus allem hat mich der Herr errettet. Und damit hat er deinen Namen die Ehre gegeben. Herr, auch wir können nicht anders ausrufen wie die gleichen Worte. Du hast auch uns in diesen Tagen geholfen. Und dafür preisen und rühmen wir deine Gnade und rühmen deine Treue, o Herr. Segne uns auch heute Abend. Segne meinen Bruder, Herr, wenn er dein Wort bringt, o Gott. Du hast ihn erwählt, du hast ihn bestellt, o Herr, dein Wort zu tragen. Deinem Namen sei die Ehre, auch in dieser Abendstunde, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Ich bin schon dadurch getröstet, dass Bruder Russ hier sitzen blieb. Das kann bedeuten, dass ich mich nur kurz zu fassen brauche. Ich habe auch kein besonderes Wort heute Abend. Ich bin nur gekommen, weil Gottesdienst ist und weil das Wort des Herrn immer an uns ergeht und nie leer zurückkommt und uns auch heute Abend etwas zu sagen haben wird. In dem Timotheus-Wort habe ich noch nachgelesen, das sagt Paulus im letzten Kapitel des 2. Timotheus, das fiel mir noch auf, 2. Timotheus 4, Vers 17. Doch der Herr ist mir beigestanden und hat mir Kraft verliehen, damit durch mich die Verkündigung zum Abschluss gebracht. Absicht geschah, sonst werden die Brüder sich auch in die Versammlung setzen müssen. Ich lese noch einmal den 17. Vers. Doch der Herr ist mir beigestanden und hat mir Kraft verliehen, damit durch mich die Verkündigung zum Abschluss gebracht würde und alle Heiden sie zu hören bekämen. So bin ich denn aus dem Löwenrachen glücklich errettet worden. Wir sehen, dass Paulus auch hier etwas ganz Besonderes zum Ausdruck bringt. Es hört sich anmaßend an, wenn er sagt, dass durch ihn die Verkündigung zum Abschluss gebracht werden sollte. Wer könnte das schon sagen, es sei denn, Gott hat es ihm befohlen. Es wäre eine Vermessenheit, die jedes Maß übersteigen würde, wenn nicht ein göttlicher Auftrag vorgelegen hätte. Es gibt eine Bibelstelle, in der steht, dass Satan wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und Paulus sagt hier, ich bin glücklich aus dem Löwenrachen errettet worden. Als ob er schon drin gewesen wäre und der Löwe nur noch verschlingen brauchte. Ihr wisst ja, das ist der Unterschied zwischen dem Löwen und einem Wolf. Wenn ein Wolf in eine Herde einbricht, der frisst kein einziges Tier. Der ermordet es nur. Der würgt es ab, lässt es liegen, nimmt das andere, lässt es liegen, das dritte, vierte, fünfte, sechste, 30 oder 40 oder 50, spielt keine Rolle. Der Wolf wird nicht ein einziges Schaf fressen, der wird aber jedes Schaf direkt würgen, liegen lassen. Und dann guckt er links und rechts, ob die Sache in Ordnung ist. So ist der Wolf. Der Wolf kommt, dass er umbringe. Der Löwe, der guckt nicht nach einem zweiten, der packt einen und dann wird er vertilgt. Und dieser eine, den er sich damals ausgesucht hat, war Paulus. Den hat er sich ausgesucht. Alle anderen ließ er wohl gehen, aber einer, auf den hatte er das Augenmerk gerichtet. Und dieser Mann bekennt, dass er glücklich aus dem Löwenrachen errettet wurde. Ich kann euch sagen, im Löwenrachen zu sein, das ist kein Spaß. Das könnt ihr mir glauben. Und David hat es ja, ich meine Daniel, hat es noch viel besser erlebt. Er hat es erlebt, dass dem natürlichen Löwen das Maul zugehalten wurde. Aber wir haben es ja nicht mit einem natürlichen Löwen zu tun, sondern mit dem Satan, der das Maul nicht hält, sondern sucht, wen er verschlingen kann. Und dann natürlich glücklich gerettet zu sein, das bedeutet dann zweimal gerettet zu sein. Einmal aus Gnaden und Vergebung und zweites Mal aus der Lage, in der er sich befunden hat. Ich wünschte mir, dass das auch so mit mir würde. Ja, das wünsche ich mir von Herzen, damit ich doch auch die Verkündigung, die uns anvertraut ist, ausführen könnte nach dem Willen Gottes. Einen anderen Sinn und Zweck kann dein und mein Leben nicht mehr haben, als den Sinn und Zweck, den Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und soweit wir das übersehen können mit einer demütigen Selbstschätzung, hat uns Gott Gnade geschenkt, an der wahrhaftigen Verkündigung zu bleiben. Man darf nicht daran denken, was alles auch aus der Endzeitbotschaft gemacht wurde. Und es grimmt einem im Bauche, wenn man auch nur ein wenig davon liest oder hört. Und dennoch hat Gott Menschen, die von Herzen glauben und an dem Wort, wie Gott es geoffenbart hat, festhalten können. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Ich bin ja nicht hier, um über Auslegungen zu reden. Jede Minute ist doch zu schade, die dafür verwendet wird. Aber wir haben Gottes Wort doch immer so verstanden, dass die beiden Zeugen eben zwei Propheten sein werden, die dann nach Israel zu den Juden gehen werden. Nicht? Das haben wir so aus dem Worte Gottes gehört und auch verstanden. Und wenn jetzt tatsächlich im Ernst behauptet wird, die beiden Zeugen sind nicht zwei Männer, sondern zwei Gruppen, und dann wird sogar gesagt, das eine ist die Brenhim-Gruppe und das andere die Morgengruppe. Und als ich das so zur Kenntnis nahm, dann hätte ich wohl weinen wollen. Menschen sind zerrütteten Sinnes. Sie wissen nicht mehr, was sie sagen. Vollkommen durcheinander. Ein Irrenhaus, ein wirkliches Irrenhaus. Deshalb dürfen wir Gott danken, wenn er uns noch bei klarem Verstande erhalten hat. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, was alles auf das Wort Gottes zurückfällt. Denn so gut kennen viele Gottes Wort, dass sie genau wissen, was geschehen wird. Und die Bibel sagt, wenn die beiden Propheten ihren Dienst, die 3,5 Jahre des Dienstes vollendet haben, dann werden sie doch getötet. Und nach 3,5 Tagen kommt dann Leben in sie und sie werden hinaufgenommen. Wie man das alles heute macht, ist mir unbegreiflich. Es ist eine wirkliche Schande, dass so etwas überhaupt existieren muss. Aber es ist auch Endzeit. Wir haben am letzten Wochenende, und ich glaube, daran werden wir noch zurückdenken und darauf werden wir noch öfters zurückkommen. Wir leben in einem prophetischen Zeitalter. Diese Generation steht unter besonderen prophetischen Aussprüchen. Und all dieses prophetische Wort muss sich erfüllen. Und auch darin, dass die Menschen zerrütteten Sinnes sein werden und wie Jannes und Jambres der Wahrheit widerstehen. Wo traten diese Männer auf? Trat der Jannes und der Jambres irgendwo auf? Nein, da, wo Mose aufgetreten war. Nicht irgendwo. Dann hätten sie doch keinen Erfolg gehabt. Dann wäre mit der Sache doch gar nichts geworden. Es muss immer da sein, wo Gott ist. Da kommen auch die anderen Dinge hervor. Wo trat Biljam auf? Trat er irgendwo in Mesopotamien auf? Wo trat er auf? Da, wo Gottes Volk war, da trat er auf. Und was hat er getan? Er hat das Volk Gottes, das durch den Propheten Gottes herausgeführt war, zu Fall gebracht und hat gesagt, wir dienen doch alle demselben Gott. Moab, denkt ihr nicht an wer war's? Lot, eine der Töchter Lots, nicht? Moab. Und wie ist doch, die Sache geht auf Abraham zurück und so weiter und so weiter. Sie geht gar nicht zurück. Sie geht nur vorwärts mit Gott. Alles andere ist Sandstreu in die Augen. Und was geschah? Gott hat über 40.000 an einem Tage sterben lassen, weil sein Zorn über sie erging. Die Menschen hatten erlebt, was Gott getan hatte. Und wandten sich davon ab. Was bleibt dann noch übrig? Doch nur noch der Zorn Gottes. Und dafür brauchen wir nicht zu sorgen. Darüber wird Gott eines Tages gerecht urteilen. Sorgen wir uns nicht. Er wird es tun. Wenn wir es tun, ist es falsch. Denn auch wir bedürfen der Gnade Gottes. Auch wir sind jeden Tag auf den Herrn angewiesen, und wir haben es aus dem Jakobusbrief gehört, nur einer
ist Gesetzgeber und Richter. Er, der die Macht hat über Lebende und Tote. Nur einer ist Gesetzgeber und Richter. Aber wenn wir die Dinge betrachten, dann wissen wir, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dass sie nützlich ist zur Belehrung, zur Auferbauung in der Wahrheit und so weiter. So steht es in 2. Timotheus 3, Vers 16 geschrieben. Und das glauben wir auch. Aber wir glauben auch, dass Gott eine Schar hat, die aus der Wahrheit ist. Und es steht geschrieben, das sollt ihr wissen, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Und das stimmt hundertprozentig. Es gibt keine Lüge, die ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Gott ist Wahrheit, sein Wort ist Wahrheit und sein Geist ist der Geist der Wahrheit. Satan ist ein Lügner von Anfang an und ein Verdreher des Wortes Gottes. Und wenn er von sich selber spricht, dann spricht er nichts als Lüge. Aber er spricht sehr fromm. Und das ist die Sache, die wir auch unterscheiden müssen. Paulus hat hier zum Ausdruck gebracht, dass der Herr ihm Beistand, Kraft verliehen hat, damit die Verkündigung des Wortes, die Verkündigung des Evangeliums zum Abschluss gebracht würde. Das Wort Abschluss. Er hat doch gerade angefangen. Das war doch der Anfang der neutestamentlichen Zeit. Doch nicht der Abschluss. Doch nicht das Ende. Und trotzdem hat dieser Mann Gottes durch denselben Geist Gottes, der am Anfang war und am Ende ist, dieselben Dinge gepredigt und geoffenbart bekommen, wie wir sie in dieser Zeit bekommen haben. Amen. Genau das Gleiche. Denn der Herr ist der Erste und ist der Letzte. Er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende. So wie er am Anfang war, muss er und wird er am Ende sein. Aber es ist schon ein herrliches Wort, die Verkündigung zum Abschluss zu bringen. Nicht unvollendet aufzuhören, sondern zum Abschluss zu bringen. Genau wie unser Herr, als er am Kreuze hing, rief er aus, es ist vollbracht. Es war geschehen. Die Ankündigungen wurden Realität, die Verheißung erfüllte sich. Christus, das Lamm Gottes, bezahlte den Preis dort am Kreuz. Und hier wird uns gesagt von dem Abschluss des Evangeliums. Und wir wissen, was in Offenbarung 10, Vers 7 steht. In den Tagen der Stimme des siebenten Engels wird das Geheimnis Gottes zum Abschluss kommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Gott weiß das Ende schon am Anfang, ja vor dem Anfang. Es gibt nichts, was Gott nicht gewusst hat. Er braucht nie eine Sitzung abzuhalten und einen Rat zu fassen. Er ist Rat. Er hat alle Dinge von Ewigkeit her schon in seinen Heilsplan hineingenommen und führt sie zielbewusst aus. Direkt an den Titus schreibt Paulus ja auch dieses ganz kostbare Wort. Es heißt hier, ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, bestellt für den Glauben der Auserwählten und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Kundgetan aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Heilandes oder Retters betraut worden bin. Auch hier könnten wir sehr schnell sagen, Paulus, du hast all die anderen Apostel vergessen. Du hast nicht daran gedacht, dass du nicht der Einzige bist. Warum bist du hier gerade mit deinem Ich so vorgerückt? Nein, gar nicht. Er hat nur festgestellt und deutlich gesagt, weil er deutlich wusste, wozu Gott ihn bestimmt hatte. Nicht oberflächlich zu predigen, sondern für den Glauben der Auserwählten Gottes. Nicht für die Berufenen, sondern für die Auserwählten. Es ging um die tiefen Geheimnisse des Wortes Gottes, die nicht allen Menschen zugänglich sind, die nicht an der Oberfläche liegen, über die nicht jeder gepredigt hat, die nicht jeder wusste, aber die diesem Manne Gottes geoffenbart wurden. Er war dazu bestimmt für den Glauben der Auserwählten Gottes. Es gibt ja viele, die gar nicht an Auserwählung glauben. Und das ist auch eine Not. Wir müssen das glauben, wozu Gott uns bestimmt hat. Wenn wir nicht an Auserwählung glauben können, dann können wir auch schlecht glauben, dass wir auserwählt sind. Und dann wird es ganz traurig. Aber Gott hat uns dazu bestimmt, dass er durch die Verkündigung, und lasst mich doch gleich zur Sache kommen, ich wollte sie gar nicht lesen, ich wollte aus dem Psalm 65 lesen und irgendwo noch in der Bibel, aber weil wir es so gerade vor Augen sehen, ich frage euch heute Abend, für wen war der Dienst Bruder Brenhams bestimmt? War er für die breiten Massen, die zujubelten und die sich freuten, als Wunder und Zeichen geschahen, die zu Tausenden, Zigtausenden und Hunderttausenden zusammenströmten? Wozu, für wen war sein Dienst? Um der Auserwählten willen, um deretwillen, die zur Brautgemeinde gehören sollen, die Anteil an der ersten Auferstehung und an der Entrückung haben werden. Manchmal könnten wir uns doch wirklich fragen, hatte Gott denn nötig, gewisse Dinge zu betonen, die so viel Anstoß und Ärgernis erregen? Wäre es nicht besser im Reiche Gottes gewesen, wenn der Samen der Schlange nie bekannt geworden wäre, wenn all diese Geheimnisse Gottes nie verkündigt wären? Dann wäre alles gut. Dann wäre alles gut. Und ich meine natürlich auch noch eine Anzahl anderer Dinge. Dann wäre alles gut. Warum wählt Gott einen solchen Weg? Da steht der Herr Jesus im Johannesevangelium 6 ist das wohl und sagt, wenn ihr mein Fleisch nicht esset und mein Blut nicht trinket, dann habt ihr kein Leben. Und den Juden, wir haben es ja hier schon vor kurzem vorgelesen, wurde gesagt, ihr dürft kein Blut trinken, denn das Leben ist in dem Blute. Und hier setzt der Gesetzgeber, dem Volke Israel, so die Sache vor und sagt, wer das Blut des Menschensohnes nicht trinkt und sein Fleisch nicht isst, der hat nicht das ewige Leben oder wem es da gerade steht. Und schon war alles aus. Sie vergaßen alles Gute, was der Herr an ihnen getan hatte. Sie vergaßen, dass er die Aussätzigen rein gemacht, dass er die Blinden sehend gemacht, dass er all die großen Wunder und Zeichen getan hatte und dachten bei sich, ja, vielleicht haben die Leute doch recht, dass er unehelich geboren und man sagt ihm ja dieses nach und jenes nach. Vielleicht haben die Leute doch recht, wir wissen nicht, woran wir sind. Ihr Lieben, eine solche Prüfung ist gekommen und die Leute gingen in Scharen hinter sich, so wie sie vorher in Scharen gefolgt waren. Gott hat sie geprüft, ob sie standhalten werden, auch wenn Dinge gesagt wurden, die sie nicht verstanden, die scheinbar im Gegensatz zum Worte Gottes standen. Scheinbar, betone ich noch einmal. Aber der Schein kann ja auch manchmal trügen. Ihr Lieben, Gottes Wort muss richtig verstanden werden. Und es wird nur von denen richtig verstanden werden, die dazu bestimmt und auserwählt sind, es aufzunehmen und in einem feinen und guten Herzen bewahren. Dann sagt er weiter, und für die Erkenntnis der Wahrheit, für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat, kundgetan, aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Verheißen vor ewigen Zeiten, kundgetan zur festgesetzten Zeit, zu der dafür bestimmten Zeit, die Gott speziell dafür festgesetzt hatte. Und jetzt im Auftrage Gottes durch die Predigt kundgetan all denen, die dazu bestimmt waren, zu hören, was Gott ihnen damals zu sagen hatte. Genau das Gleiche ist in dieser Zeit. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und auch nicht von jedem Wort, das ihm mundet. Es gibt ja Worte der Heiligen Schrift, die uns munden, die wir so gerne zu uns nehmen. Und dann gibt es Worte der Heiligen Schrift, wenn wir sie essen, wirklich Mut haben, sie zu essen, dann krümmt sich alles in unserem Magen. Und gerade das sind die Worte, die wir essen müssen, denn da ist die Arznei. So die Leckerbissen, die kann jeder zu sich nehmen. Aber Arznei, die tut gut und die brauchen wir, besonders in der Zeit, in der wir jetzt leben. Kundgetan im Auftrage Gottes, unseres Retters und durch die Predigt zur festgesetzten Zeit dem Volke gebracht. Ich meine, dass wir darüber gar nicht mehr viel sagen brauchen. Dasselbe wiederholt sich in unseren Tagen. Und es darf dem geoffenbarten Worte Gottes nichts hinzugefügt und nichts darf davon weggenommen werden. Es wird am Ende nicht auf die 95% ankommen, die wir angenommen haben, sondern auf die 5, die uns fehlen. Auf die 5, die uns fehlen. Darauf wird es ankommen. Und deshalb müssen wir jedes Wort Gottes wirklich von Herzen glauben. Ich sage noch einmal, dem Volke Israel hätte der Herr alles andere sagen dürfen, nur nicht das nicht, dass sie das Blut trinken und sein Fleisch essen sollen. Wie oft hat Bruder Brenhim diesen Vergleich gezogen? Wie oft in seinen Predigten? Dann sagt er, ist es nicht jetzt genauso? Es werden Dinge gesagt, wodurch die Leute irgendwie hinter sich gehen, weil sie damit nicht fertig werden. Wenn wir alle aufrichtig sind, dann werden wir bekennen müssen, dass wir erklären nicht können. Wir können Gott nicht erklären, wir können viele Dinge nicht erklären. Aber wir können glauben. Und dazu sind wir auch bestimmt, von Herzen zu glauben, was Gott geredet hat. Und ihm dann den Dank sagen. Und damit komme ich jetzt noch schnell zu dem Psalmwort hier, Psalm 65. Dir gebührt Lobpreis, o Gott in Zion, und dir muss man Gelübde bezahlen, der du Gebete erhörst
zu dir kommt alles Fleisch. Um der Verschuldungen willen, wenn unsere Sünden uns zu drücken werden, du, Herr, vergibst sie. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt. Da haben wir es. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt. Paulus sagt, um der Auserwählten willen. Die Auserwählten dürfen sich Gott nahen, denn Gott hat sich ihnen genaht. In Christus hat Gott die Auserwählten dahin gebracht, wo sie eigentlich waren, ehe der Sündenfall geschah. Ich weiß nicht, ob wir das schon in einer der Predigten haben, die bereits herauskamen, in der Bruder Brenhem den Unterschied zwischen Rechtfertigung und Vergebung herausstellt. Ihr, die es sie liest, wird das sicherlich ganz gut im Gedächtnis haben. Er sagt an einer Stelle, dass jemandem vergeben werden kann, ohne dass er gerechtfertigt ist. Aber Menschen, die von Gott erwählt sind, denen ist göttliche Vergebung zuteil geworden, dass sie zurückversetzt worden sind in den Augen Gottes, in einen Zustand, dass Gott ihnen überhaupt gar nichts anrechnet. Wen er rechtfertigt, dem hat es ja vorher angerechnet. Aber es gibt ein Wort der Schrift. Ich sehe, dass nicht alle Bibeln haben und noch nicht alle so gläubig aussehen. Aber es gibt ein Wort im Römerbrief. Und ich glaube nicht, dass ich bis heute etwas gesagt habe, das ich zurücknehmen müsste, weil es immer Gottes Wort ist. Hier in Römer 4 gibt es das herrliche Wort in Vers 7. Glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Das ist wunderbar, das ist herrlich, dafür danken wir Gott. Aber jetzt kommt's. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Überhaupt nicht anrechnet. Als hätten wir nie gesündigt, weil unsere Sünde auf das Lamm Gottes gelegt wurde. Und ich hoffe, wenn ihr diese Predigt Bruder Brenhems liest, dass es euch wie ein Licht in der Finsternis aufgeht. Die Auserwählten Gottes sind gerechtfertigt, sind gereinigt, sind geheiligt, sind vollendet, sind in das Bild Jesu Christi umgestaltet, ohne Flecken, ohne Runzel, stehen sie da vor dem Angesicht Gottes. Das ist die biblische Verkündigung. Und das macht dann auch jeden froh, der es im Glauben erlebt hat und der es erfassen kann. Das sind biblische Wahrheiten, die uns groß geworden sind in diesen letzten Tagen, dass Gott vor Grundlegung der Welt schon ein Volk ausersehen hat. Und das Lamm Gottes ist schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen gewesen, um diejenigen, die Gott in seinem Heilsplan auch vor Grundlegung der Welt erwählt hat, zu erlösen und den Preis zu bezahlen. Warum betet der Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, verherrliche sie mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Vielleicht lese ich es, damit ihr es mitlesen könnt. Viele verstehen auch diese Bibelstelle nicht recht. Hier steht in Johannes 17, Vers 3. Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht und habe das Werk vollendet, dessen Vollführung du mir aufgetragen hast.
Und jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir besaß, ehe die Welt war. Habt ihr gemerkt, was es ist? Von Ewigkeit her ist der gesamte Plan Gottes gefasst worden. Gott hat nicht erst begonnen, als die Zeit begann, sondern Gott hatte schon alles festgelegt, ehe die Zeit begann. Weiter sagt hier der Herr, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart. Welchen Namen hat er geoffenbart? Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dir gehören sie an und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Wie wunderbar. Alles ist abgerundet, alles ist wahr. Wichtig ist, dass es uns geoffenbart wird durch den Geist Gottes. Dass wir uns als Menschen erkennen, die von Ewigkeit her in diesem großen Heilsplan Gottes schon einbegriffen waren, dass nichts geschieht, außer denn Gott hat es schon in seinem Plan beschlossen. In Vers 7 steht, jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben in Wahrheit erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben den Glauben gewonnen, dass du es bist, der mich gesandt hat. Dass ich von dir ausgegangen bin. Wir haben das hier behandelt. Gott ist ein Gott. Aus dieser Urfülle Gottes ist der Herr in eine sichtbare Gestalt gekommen. Das war der Herr im Alten Testament. Und er war der Logos, er war es, der dann als unser Erlöser am Kreuz auf Golgatha starb. Und er sagte, ich bin vom Vater ausgegangen und kehre wieder zu ihm zurück. Er ist aus Gott ausgegangen und kehrt wieder zurück. Und Gott wird sein Alles in allem, wenn der Heilsplan vollendet, wenn wir als Söhne und Töchter Gottes vor ihm erscheinen, geht in Erfüllung, was in 1. Korinther 15, Vers 28 geschrieben steht. Dann wird auch der Sohn sich dem Vater unterwerfen. Und Gott wird sein alles in allem. Dann hören diese Bezeichnungen Vater, Sohn und Heiliger Geist auf. Dann ist wieder Gott alles in allem. Dann ist der Heilsplan vollendet. Dann ist geschehen und getan, abgeschlossen, was Gott sich zu tun vorgenommen hatte. Aber wir können ja heute nicht noch über die Gottheit sprechen. Es ist sowieso das schwerste Thema von allen. Aber wir erkennen es durch den Geist Gottes ganz klar. Gott ist schon im Alten Testament, direkt im Garten Eden, schon in diese sichtbare Gestalt getreten. Und alle, die den Herrn sahen, haben ausrufen können, ich habe Gott gesehen. Aber im Grunde genommen haben sie nicht Gott als Geist gesehen, sondern sie haben Gott in der sichtbaren Offenbarungsform gesehen, in der Gestalt. So war er der Herr und wandelte im Garten Eden und so weiter. Aber das haben wir alles lange dargelegt und wir sind Gott dankbar, dass er es uns ins Herz gegeben, dass wir es glauben können und ihm auch dafür danken. Möge er all diese Worte, die ja so zusammenhanglos sind, wie sie nur sein können, zusammenfügen und in deinem und in meinem Herzen ein Ganzes machen, dass wir erkennen, dass Gott uns erkannt hat, dass er uns auserwählt hat und dass der Dienst, der prophetische Dienst, um der Auserwählten Gottes geschieht und geschehen ist und geschehen wird. Nicht um die breite Masse zu erreichen,
sondern um der Auserwählten Gottes willen. Und dazu dürfen wir uns aus Gnaden zählen. Unser Herr sagt ja, nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht eine bleibende sei. Möge uns Gott es immer wieder neu groß werden lassen, was er an uns aus Gnaden getan hat. Amen.
Amen. Lasst uns doch aufstehen zum Gebet. Für diese Gnadenstunde und für diese Gnadenworte, die wir heute wieder hören durften, und sie sind unsere Herzen durchströmt und hast uns gesegnet durch dein heiliges Wort. Herr, wir danken dir, dass du dein Volk herausgerissen hast aus des Lebens Rachen, Herr. Oh, hast sie an deine Brust genommen, Herr, und hast gesagt, du hast kein Recht, Herr, denn sie gehören dir, oh Herr. Herr, wir danken dir, dass wir dir angehören dürfen, aus Gnaden, Herr. Herr, du hast dir ein Volk bestimmt, auch in jenen Tagen, als du auf Erden weilst. Und alle sind von dir gegangen, Herr, und hast noch die 12 gefragt, wollt auch ihr von mir gehen? Und einer gab die Antwort, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir danken dir, dass wir bei dir bleiben. Und wir möchten mit all denen bei dir bleiben, die erwählt worden sind. Herr, in jenen Tagen war es so gewesen. Alle anderen haben Abstand genommen. Aber Herr, deine Auserwählten blieben zusammen, Herr. Halleluja, bis ans Ende. Herr, wir möchten zusammenbleiben, auch wenn wir nur ein kleines Häuflein sind. Aber wir möchten dir dienen aus der Tiefe unserer Herzen und deinen Namen erheben und dir die Ehre und den Lobpreis darbringen. In Jesu Namen. Amen.